Heute beim Thekencast.
Opa, deine Frau ist tot, du musst hier bleiben. Okay, okay.
And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von Drei Männer und ein Film, der Movieback-Theken-Podcast. Wir waren ein bisschen längere Zeit weg, sagen wir es mal so. Wir waren im Urlaub und ich habe zu Beginn auch eine traurige Mitteilung zu machen. Erstmal die gute Mitteilung, vielleicht der Kühne ist da. Hallo Kühne.
Hi, hi.
Die schlechte ist, Pascal ist nicht da, denn Pascal hat Movieback offiziell verlassen. Und aus diesem Grunde möchte ich jetzt eine Minute schweigen zu seinen Ehren für unseren gefallenen Kameraden, der jetzt leider eine Clickbait-Schlampe ist. So, das reicht auch. Es war eine schöne Zeit mit Pascal, aber ja, das Bier wird weitergebraut, so auch hier. Und wir haben Ersatz besorgt. Und ich möchte nicht angeben, aber ich glaube, wir haben guten Ersatz besorgt. Es ist ein Moviebreaker, ein sehr alter Moviebreaker. Nee, es ist falsch gesagt. Er ist nicht so alt. Ich glaube, er ist jünger als ich. Das ist jetzt auch keine große Kunst, aber er ist schon sehr lange bei Moviebreak. Ihr kennt ihn als Incorruptus. Wir werden ihn hier aber wahrscheinlich Max oder Schuck nennen oder Schucki oder Vollidiot. Hallo, Max.
Hallo. Es freut mich, dabei sein zu dürfen.
Ja. Uns auch. Also der Kühne, ich will ehrlich sein, der Kühne war dagegen. Ja?
Das gelogen, weil der wegen Meinung, Schucki dass du, haben wir ja schön Deep Lucy besprochen. Ja, wobei die Besprechung, die war ja jetzt auch nicht so.
Ja, aber Schuck, ich habe ihn ausgewählt.
Ich bevorzuge ich Pascal, ausgewählt. Aber ich komme mit dir klar.
Ja. Ihr werdet sehen, da draußen am Anfang werden die beiden sich doch ein bisschen kabbeln, aber es wird schnell Liebe daraus. Ja.
Okay, lass uns einen Blick hinter die Kulissen eines Podcasts werfen. Schucki und ich lieben uns, aber wir wollen es einfach dann auch für die, ne, für die Dynamik machen, dass wir uns da ein bisschen ankeifen, kratzen, beißen.
Ich sag mal so viel, es könnte von Vorteil sein, dass in diesem Podcast Alkohol konsumiert wird.
Oh ja.
Du darfst mich Pascal nennen.
Später, Max.
Später. Ja, wir haben einen neuen. Wir freuen uns sehr darauf. Wir wünschen natürlich Pascal viel Glück. Er ist jetzt bei Filmstarts, das heißt, er bekommt jetzt Geld für seine Texte. Bonze. Und wir wünschen ihm natürlich wirklich viel Erfolg. Das war eine Ehre. Und er wird bestimmt auch mal als Gast zurückkommen. Das auf jeden Fall. Aber nur weil wir jetzt einen neuen haben, heißt es nicht, dass wir alte Gewohnheiten ändern. Nein, wir halten an einem Ritual fest. Nämlich, dass wir diesen Podcast nach der Begrüßung damit weiter oder beginnen, dass wir über Bier reden. Und es heißt ja normalerweise Ladies First. Wir haben aber keine Lady, aber Max kommt am nächsten ran, deswegen Max, was kredenzt du deiner Leber heute?
Ja, ich habe in Erinnerung an Pascal mich heute dazu entschieden, ein Gösser Naturradler zu öffnen. Und das werde ich jetzt machen. Mhm. Goldener Inkorruptus?
Ja. Das könnte der goldene Inkorruptus sein. Aber ich hier.
Okay, das war das Einzige, was ich noch im Kühlschrank habe.
Das finde ich eine sehr, sehr schöne Geste, das Bier als Erinnerungsstück an Pascal zu nehmen. Ich habe dieses Mal Fanbier. Ein Fan von unserem Thekencast war auf Sylt, als er das letzte Mal unseren Cast gehört hat und hat sich gedacht, ich muss dem Kühne was Gutes tun und bringe ihm Bier mit. Und ich habe vor mir stehen zwei kleine Flaschen Watt Blondes. Ein echtes Sylter Bier. Ich weiß noch nicht, wie es schmeckt. Es wundert mich nur, dass wohl diese kleine Flasche, 0,25 Liter, muss wohl ein Schweinegeld gekostet haben. Ich bin gespannt, aber Benji, hier gehen Grüße an dich raus. Danke für das Bier. Hoffen wir mal, dass es schmeckt. Hm. Der Dank an Benji wird zurückgenommen. Ja, es ist okay. Es ist okay. Es kommt von Sylt. Was möchte ich da erwarten?
Okay. Schuck hat ein Bier zu Ehren von Pascal genommen, auch das perfekte dafür. Der liebe Kühne hatte ein Bier aus Sylt, ja, also Hochglanz oder hochklassiges Bier.
Von einem Fan mitgebracht.
Von einem Fan auch noch. Also vielen Dank, Benji. Ja, ich war heute im Norma und habe nach Bierdosen gesucht. Und das einzige Bier in Dosen, was sie da hatten, ist, ich versuche es auszusprechen, Ozojisgü. Oh, das ist, also ich war mir auch unsicher, ob es wirklich Bier ist. Ich habe dann mal nachgeguckt. Es ist serbokroatisches Bier. Ja, wie soll ich sagen? Stil setzt sich eben durch. Jetzt muss ich nur versuchen, das aufzumachen. So. Das ist das Gute beim Dosenbier. Da hat man selten die Chance, den goldenen Inkorruptus zu bekommen. Ach, das geht aber. Das geht aber. Doch, das ist so ein Campingplatzbier, würde ich sagen.
Oh, sehr schön. Aber der Name von dem Bier klingt auch so ein bisschen wie die Sprache, die in dem Film verwendet wird, den wir uns heute ausgesucht haben, oder?
Überleitungskönig.
Krass. Richtig geil. Richtig.
Beeindruckend.
Siehst du mal, Schuck, weißt du, da will er gleich mal beim neuen glänzen hier, ne?
Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht.
Ja, wir reden heute über 30 Days of Night.
Verrammelt die Fenster. Versteckt euch. Sie kommen.
Sie? Wer sind Sie?
Hört mich keiner! Hilfe!
Ich habe Ihre Zähne gesehen. Sie sahen wie Vampire aus.
Vampire gibt's nicht, Jake.
Diese Kälte liegt nicht am Wetter. Das ist der Tod, der kommt.
30 Days of Night ist ein Wunschfilm gewesen, nämlich von Max. Und wir haben gesagt, okay, bei deinem Einstand darfst du dir den Film aussuchen. Und wie immer, die erste Frage, wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Und ich würde mal wieder sagen, Schuck, du machst den Anfang.
Ja, sehr gern. Also im Prinzip hatte ich einfach den Trailer gesehen, bin ich ins Kino gekommen, habe ihn mir auf Blu-ray gekauft und auf DVD. Und ja, ich war sehr angetan von dem Film, denn er hat mir das geboten, was ich wollte. Und ich finde, es ist ein Film, der es zum Beispiel schafft, die richtige Mischung von Brutalität und schöne Optik und Atmosphäre zu erzeugen. Ein wunderbar gediegener Horrorstreifen.
Okay, danke. Kühne, deine Geschichte.
2007, Kino. Also ich hatte damals, ja, den Trailer muss ich gesehen haben, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht ins Kino gegangen. Und war ein bisschen genervt vom Vampirfilm, weil die letzten Jahre nicht wirklich was Gutes kam. Und hab dann den Trailer gesehen und dachte, aha, okay, bin rein. Und ich war so begeistert davon, dass ich auch meinen Freunden davon erzählt habe und sagte, ey, wenn ihr Vampire mögt, geht auf jeden Fall in 30 Days of Night. Mega geiler Horrorfilm und geil, macht richtig Laune. Die Problematik war nur, das sahen meine Kollegen ein bisschen anders. Der eine hat sich nur darüber beschwert, dass die Vampire aussehen wie Haie in seinen Augen. Und waren tatsächlich von der Spannung gar nicht so angetan. Okay. Heute hat mir hat vor kurzem noch ein Kumpel gestanden, dem ich dann sagte, hey, wir haben ja jetzt im Cast den 30 Days of Night, sagt er, ja, ich habe ihn nochmal gesehen und der ist schon wirklich, wirklich gut. Aber der andere Kumpel glaubt bisher immer noch, das sind irgendwie genmanipulierte Haie, die da rumlaufen.
Was ja nichts Schlechtes sein muss.
Haie gehen immer, sag ich, ne? Haie gehen immer.
Es ist so typisch. Du machst einen Podcast über einen Vampirfilm und da kommt der Kühne und packt trotzdem es irgendwie, schafft er es, da Haie reinzubringen. Furchtbar, der Mann.
Dafür liebst du mich.
Ja, das stimmt schon. Bei mir war es ja fast genauso wie bei Schuck. Mit dem Unterschied, ich habe es mir nicht gekauft, die DVD, sondern ich habe es mir einfach ausgeliehen. Und weiß auch noch, dass ich den auch sehr gut fand und ihn wirklich oft erwähnt habe bei Freunden, aber dass der Film niemals so wirklich in meinem Bekanntenkreis so den Durchbruch geschafft hat, nenne ich es mal. Also der war trotz Empfehlung nie so wirklich bei Filmabenden mit dabei. Bevor wir uns jetzt aber mal darüber unterhalten, ob der Film vielleicht ein vergessener Klassiker ist oder ein Kultfilm, von dem die meisten Leute aber noch nicht wissen, dass es ein Kultfilm ist, kannst du uns, Kühne, vielleicht kurz erklären, worum geht es denn in 30 Days of Night?
Jetzt hast du mich aber auf den falschen Fuß erwischt. Ich wollte gerade noch trinken. In 30 Days of Night geht's um die Einwohner der Kleinstadt Barrow, welche an Alaska liegt. Und wo jedes Jahr eben während des Winters eine 30 Tage lange ununterbrochene Dunkelheit herrscht. Und genau in dieser Zeit, wenn viele eben das Dorf verlassen wollen, nur wirklich ein kleiner Anteil der Bewohner in der Stadt bleibt, machen sich Vampire dort breit, die von einem Fremden in die kleine Stadt gelockt werden. Und nun geht es eben darum, dass die überlebenden Bewohner nach dem ersten großen Vampirangriff irgendwie diese 30 Tage überleben und versuchen, sich A, gegen die Vampire zur Wehr zu setzen und B, natürlich selber irgendwie aus dieser ganzen Sache rauszukommen und den Morgen der 31. Nacht dann entgegenzufiebern.
Ja, vielen Dank. Ich finde ja, 30 Days of Night ist so ein Film, du hörst dir an, worum es geht, und du denkst dir dann so, eigentlich eine verdammt geniale Idee, oder? Also, das ist so eine einfache Idee, aber du musst erstmal drauf kommen. Und das war für mich auch, glaube ich, damals wie heute so der Hauptreiz an diesem Film. Gar nicht so sehr, dass der halt so eine eigene Vampir-Mythologie aufmacht und dass er eine relativ gute Besetzung hat mit Josh Hartnett, Lisa George, Ben Foster und Danny Houston. Aber es ist wirklich diese Idee dahinter, die so einfach wie genial ist.
Ja. Entschuldigung, dass ich da gerade einhake, aber das ist genau, also da finde ich, lebt der Film. Auch wenn er einen kleinen Logikfehler hat, aber da kommen wir später noch dazu. Aber dieses Szenario und dazu noch im Winter, das muss ich auch noch sagen, das ist halt einfach im Schnee, dieses Blut auf Schnee ist einfach eine Top-Optik, Top-Szenario. Und das hat mich auch von vornherein begeistert. Okay, aber zu den Schwachpunkten kommen wir auch noch.
Ja, also ich finde auch einfach, dass diese einfache Idee erst 2007 dann wirklich mal auf Celluloid gebannt worden ist, ist komisch. Also mich würde interessieren, ob es vorher schon mal was Ähnliches gab, weil es ist ja nur naheliegend.
Also es ist auf jeden Fall eine Verfilmung eines Comics.
Mhm. Ja, aber kam der Comic nicht auch, ist der nicht auch relativ aktuell?
Das weiß ich gerade gar nicht. Das könnte man natürlich herausfinden, wenn man jetzt irgendwie jetzt googeln würde. Könnte man natürlich sagen, okay, ja, der Comic ist ein paar Jährchen älter. Könnte man natürlich jetzt machen, wenn die anderen sich unterhalten.
Ja, dann unterhaltet euch doch. Ich tippe doch hier schon. Aber das nee, also ganz ehrlich, also ich finde diese die Story so einfach wie genial.
Und übrigens, 30 Days of Night erschien, wenn ich mich nicht täusche, ich habe jetzt gerade noch mal in meinem Gedankenpalast gekramt, namens Google, erschien bereits 2002, also 5 Jahre vom Film.
Ja, gut, okay.
Ah, aber, okay. Mhm.
Aber selbst bis 2002 hätte man als findiger Autor ja auch drauf kommen können, dass das doch mal eine interessante Vampirgeschichte wäre, oder?
Ja, ja. Und sie geht eigentlich auch, finde ich, einen sehr anderen Weg als die klassischen Vampirgeschichte. Also, ich finde ja allein, was du vorhin gesagt hast, von wegen sieht aus wie mutierte Haie. Als du es gesagt hast, ist mir übrigens eingefallen, dass damals, als ich das mit Kumpels geschaut habe, die auch genau den gleichen Aspekt auch gesehen haben, dass die Vampire zu hässlich waren, sozusagen. Der Vampir ist ja immer was auch irgendwie was Elegantes, Schönes, so, ich sag mal, was Edeldüsteres. Hm. Und diese Vampire sind ja echt was, sehr Animalisches, ne? Ja. Finsteres. Und das hatte mich damals, als die anderen das erwähnt hatten, ja auch so ein bisschen gestört, ist übertrieben. Aber beim zweiten, dritten Mal anschauen, muss ich sagen, finde ich, macht das eben seinen ganz eigenen Reiz aus, dass da der Vampir, sage ich mal, zu sowas Bestialischem oder Animalischem abgewandelt ist.
Ja, also ich finde, was bei 30 Days of Night wirklich gut herausgestellt wird, ist halt, dass diese Menschen, diese Bewohner halt wirklich Beute sind. Weil die Vampire ja auch wirklich rigoros sind, teilweise auch mit denen spielen, wie so eine Katze mit der Maus. Ich wollte schon Maus mit Katze. Und das ist auch wirklich teilweise unangenehm. Ich finde die Gewalt in 30 Days of Night sehr unangenehm teilweise. Und der hat seine FSK 18 auch nicht zu Unrecht. Also da wird's wirklich, das blättert und gort ist ordentlich.
Und wobei
und
nie
doch
übertrieben.
Mit einer schönen Mischung. Ja, genau. Ich finde, das ist auch ein großer Pluspunkt. Ich finde, der ist in manchen Szenen schön. Ja, schön gewalttätig, aber halt wirklich explizit. Aber manchmal eben auch nicht. Wenn zum Beispiel ein gewisser Herr, der sich auch ansteckt von diesen Vampiren, dann umgebracht wird, dann sieht man einfach nur, wie sie in den Nebenraum gehen. Und da ist, finde ich, eben dann eben nicht dieses Draufhalten da. Und ich finde, die Mischung trifft da nämlich sehr gut.
Der hat einen sehr, sehr schönen, der weiß, wann er draufhalten soll und der weiß, wann er nicht draufhalten soll. Zum Schluss hin finde ich, da sind natürlich zwei, drei Szenen dabei, die richtig ordentlich splatterig sind. Am Anfang hat mich nur die Szene mit dem Kopf auf dem Pfahl so ein bisschen so, das passt jetzt aber nicht so zum Thema Vampire. Aber jeder Biss war blutig, aber es war ja auch nicht so, dass du dann die klaffende Halswunde und die Muskulatur gesehen hast oder sonst was, sondern es war einfach, wie ich mir das vorstelle, wenn jemand mit 748 Zehen im Maul mir den Hals reinbeißt, wie dann wohl mein Oberteil oder der Schnee aussieht.
Aber ich finde, den Pfahl ist auch eine wunderbare Voraussage, was da kommt. Das ist ja so ein richtiger Stamm. So ein richtiger, sowas richtig so archaisches, was die da gleich mal mitbringen. Und das finde ich einen sehr schönen Teaser auf das, was da noch kommt.
Ja. Ich finde auch, dass der Film es zu Beginn sehr gut hinbekommt, dass du irgendwie das Gefühl hast, irgendwas stimmt hier nicht. Weil du hast da diesen Beginn dieser Dunkelphase, dann hast du halt den Fremden, gespielt von Ben Foster, wo ich ehrlich sein muss, ich habe den Film mir vorgestern nochmal angeguckt und ich finde, Ben Foster ist einer der besten Darsteller seiner Generation, auch wenn ihn kaum eine Sau kennt. Aber irgendwann ging er mir ein bisschen auf die Nerven, will ich ganz ehrlich sein.
Weil er seinen Mund nicht aufgekriegt hat. Der hätte immer die Zähne zusammengebissen und du hast die eklige Spucke da dann noch an der Seite.
Das ja, er hat auch hässliche Zähne. Es wäre auch keiner sehen.
Ja. Ja. Also hier unser Shoutout gegen hässliche Menschen.
Und der nächste Shitstorm. Ja,
hier ging es nur um die Zähne.
Genau. Aber ich finde den Beginn halt sehr schön, weil du hast immer sofort dieses Gefühl, es kommt etwas Bedrohliches auf diese Stadt zu. Und der Film, der schafft es relativ gut, diese Spannung auch immer weiter aufzustauen, aufzubauen. Durchaus mit so klassischen Sachen wie zum Beispiel, oh, die Hunde sind tot. Und wir wissen, wenn plötzlich ein Hund tot ist, heißt das entweder, dass ein Mafia-Pate gleich Besuch von Keanu Reeves bekommt oder aber ein Killer geht um. Und in dem Fall sind es ja gleich mehrere Killer. Und ich finde das irgendwie sehr, sehr, sehr schön und passend, vor allem, weil diese Killer dann halt auch irgendwann gezeigt werden und dann dir klar wird, das sind eigentlich nicht so klassische Serienkiller wie jetzt Michael Myers oder Jason Voorhees, das sind halt einfach Tiere. Das sind selbst Tiere, die Jagd auf schwächere Tiere machen, in dem Fall halt die Menschen. Und das, finde ich, arbeitet der Film hervorragend raus und ich muss auch sagen, ich finde die erste Hälfte wirklich wesentlich stärker als die zweite.
Auf jeden Fall.
Also ich mag beide Hälften sehr, sehr gerne, weil die fügen sich sehr gut zusammen. Also gerade dieses Bedrohliche fand ich insofern schon sehr, sehr stimmig, weil es auch zu diesem Ort passt. Also alleine wie die diese kleine Stadt Barlow eingefangen haben, also da möchtest du einfach nicht wohnen. So, ich finde den einen Satz von Josh Hartnett so schön, wo er, oder war es der etwas korpulentere, der irgendwann sagte, wir wohnen nur hier, weil wir die einzigen sind, die es können. Und das siehst du in jedem Bild, wenn du den Ort siehst, egal ob Tageslicht oder wenn es Nacht ist. Das sieht einfach, ich bin eine Frostbeule. Ich wüsste ganz genau, dahin kriegen mich keine 10 Pferde, ob da Vampire sind oder nicht, no way. Und das passt irgendwie ganz, ganz gut zusammen. Dieses bedrohlich Aufbauende, eben auch in diesem tristen Alltag der Menschen. Und gefällt mir immer sehr, sehr gut.
Ich fand auch schön, wie es so nach und nach aufgebaut wurde. Ich fand tatsächlich dann, ich weiß nicht mehr, was der erste Moment war, als man dann die Vampire gesehen hat oder so richtig zu Gesicht bekommen hat. Ich meine sogar, das war Danny Houston, der dann mit seiner Hauptische da.
Entourage.
Genau. Als sie dann zu zweit dieses eine Ehepaar aussaugen. Und das, ja, das war auf einmal, fand ich so ein bisschen zu viel Licht. Ich fand da so ein bisschen so mehr den Übergang. Ich meine, die Szene, wo auf einmal diese dunkle Gestalt auf das Auto draufspringt und versucht von oben die Decke einzureißen. Das war schon so als erstes, als so Übergang quasi, dass man nach und nach immer mehr sieht, fand ich sehr stimmungsvoll. Da hätten sie, finde ich, noch ein bisschen langsamer machen
können. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob du da nicht was verwechselst. Ich glaube sogar, dass die Szene mit Danny Houston, wo er dann auch mit dem Fingernagel noch die Schallplatte dreht und spielen lässt, die kommt, glaube ich, später. Ich glaube sogar, du hast erst die Autoszene.
Ja, genau.
Und davor ist noch die Szene, wenn die Frau auf einmal aus dem Fenster rausgezogen wird und dann unter den Häusern hergezogen wird. Wo der Mann versucht, ihr nachzukommen.
Dann ist
auch noch da, glaube ich.
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich fand das von der Reihenfolge her auch richtig. Nur fand ich, es war so ein bisschen, davor war es noch die finstere Gestalt auf dem Auto und dann zack, war auf einmal hell drin. Dieser Bruch, den hätte ich nur ein bisschen mehr Übergang sozusagen gewünscht. Mal so ein Gesicht vom Fenster oder so. Keine Ahnung, so ein bisschen mehr. Aber gut, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau.
Ich wollte gerade sagen.
Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, wenn die Vampire dann anfangen, wirklich dann Tabula Rasa zu machen, dass der Film auch so ein bisschen auf diese, ja, wie du schon gesagt hast, Max, dieses edle einfach pfeifen, weil dann wird ja wirklich gesplattert. Ne? Natürlich jetzt nicht Braindead-mäßig oder Story of Rick-mäßig, Gott bewahre, aber schon wirklich blutrünstig. Und ich finde das sehr schön, weil dieser Danny Houston, der diesen Marlowe spielt, also diesen Vampiranführer, wenn du den mit geschlossenem Mund siehst, denkst du erstmal, okay, es könnte ein normaler Typ sein.
Mit einem ziemlich psychotischen Blick, aber ja.
Ja. Ja, gut, das hat der Kühne auch und trotzdem podcasten nicht mit ihm.
Deswegen podcaste ich auch nur und bin nicht im Film- und Fernsehgeschäft. Ja.
Schön.
Aber, also ganz ehrlich, gerade wenn die Vampire loslegen, habe ich, glaube ich, eine der schönsten Filmsequenzen oder Kamerafahrten, die ich schon seit langem im Kino gesehen habe, weil diese Luftaufnahme über die Hauptstraße der kleinen Stadt, wo du von oben nur siehst, wie die Leute versuchen, auf die Vampire zu schießen. Die Vampire greifen an und immer wenn die gebissen werden oder wenn die eben dann anfangen, die Menschen zu erlegen, wenn du dann die Blutspritzer da drauf siehst und dann diese Kamera, die Drohne, was es auch immer war, die 2 Minuten circa diesen wunderschönen Blick da drauf hat. Also unfassbar geniale Kameraführung in dem Fall. Ist tatsächlich meine Lieblingsszene aus dem ganzen Film. Und ich finde, der Film hat viele starke Szenen.
Großartige Bilder, ja.
Also, die Kamera ist mir auch positiv aufgefallen. Der Kamera ist der Belgier Jo Willems. Der hat zuletzt diesen sehr guten Netflix-Horrorfilm, ich glaube, His House hieß der, gemacht. Und ich finde, ist grandios, wie der Film teilweise aussieht, denn die meisten Aufnahmen sind halt bei Tag entstanden, also diese sogenannte amerikanische Nacht, das heißt, du drehst am Tage und machst es in der Post-Production halt eben so, als wäre es nachts. Und ich finde tatsächlich, ich kaufe dem Film ab, dass der nachts spielt.
Ja.
Also mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, wenn ich das jetzt nicht von dir erfahren hätte, also ich wusste das auch nicht.
Ja, guck mal, dafür bin ich hier.
Hast du, deswegen lieben wir dich auch alle so. Mhm. Oh, yeah. Oh, hey, jetzt schon bei der zweiten.
Ja, Skisinger habe ich jetzt geöffnet. Ja, dieses Gösser, das war nur 0-3.
Ja, dann. Du, ich glaube, er passt ganz gut. Das
ja, doch, ich wollte gerade sagen, also man kann zu dem Max sagen, was man will, ja, aber er weiß, worum es im Thekengras geht. Ne?
Er kann sich anpassen.
Nee, aber auch dieser ganze Kontrast Schnee und Blut finde ich eh immer irgendwie gut. Das hat sowas, daraus kannst du richtig geile Bilder schaffen. Und
aber hattet ihr auch kurz so eine Assoziation mit Sin City? Also ich musste immer so ein bisschen dieses Schwarz, ist viel Schwarz-Weiß, viele wirklich, ich sag mal, blasse Farben und dann immer dieses Rot von dem Blut ist für mich immer so ein bisschen wie die Sirene auf dem Polizeiauto. Dieses Rot in der schwarz-weißen Welt. Ich finde das sehr, das hat mich irgendwie daran erinnert.
Es könnte durchaus sein, dass Sin City da auch Pate stand, weil der Film kam ja 2 Jahre vorher in die Kinos. Ne?
Beides Comics.
Ah, beides klar. Comics und Sin City auch ein heißer Kandidat für diesen Podcast hier. Das ist auf jeden Fall, ja.
Oh ja, ich möchte über Jessica Albers Tanz reden.
Das war so klar.
Ich habe aber auch gelesen, dass der Comic wohl ähnlich wie Sin City nur sehr sehr wenig Farbgebungen gibt, außer bei den blutigen Sequenzen. Also das meiste ist da auch wirklich dann in Schwarz-Weiß, Grautöne, Grauschattierung und sowas gehalten. Und dann, wenn dann die Vampire angreifen, hast du dann auch in den Comics eben dieses rote, knallige Blut da drin. Und wahrscheinlich wollten sie das ein bisschen übernehmen, aber ohne jetzt Sin City zu kopieren. Wobei ich ehrlich bin, den Film hätte ich mir auch gut als Schwarz-Weiß-Film vorstellen können.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
also da hätte der auch funktioniert. Schwarz-Weiß
hätte der super funktioniert, auf jeden Fall.
Also ich finde die Brutalität, die wir auch am Anfang angesprochen haben, die geht natürlich super in die Story ein. Und ich fand auch wirklich ganz, ganz wenige Szenen nur over the top. Und selbst wenn die mit dieser, was war das, mit der Fräsmaschine durch die Vampire durchfahren, fand ich es jetzt auch nicht unpassend oder so.
Nein, und auch nicht lange draufgehalten, sondern einfach nur immer kurz weggehäckselt. Das ist wahr.
Aber selbst wenn jetzt eben das rote Blut nicht gewesen wäre, sondern das ist schwarz-weiß gehabt, hätte es die Wirkung nicht verfehlt, sage ich mal. Also das hätte ich mir noch so ganz gut vorstellen können. Mhm.
Ja. Ich möchte gerne auch auf jeden Fall mal über den Regisseur reden, nämlich David Slade. Der hat 2 Jahre vor 30 Days of Night einen sehr kleinen, aber sehr eindrucksvollen Film gemacht, nämlich Hard Candy. Kennt ihr den?
Ja.
Ja,
sehr gut. Ich will ehrlich sein, ich finde Hard Candy gut, aber es ist ein Film, den ich in diesem Podcast hier nicht besprechen möchte.
Nein, nein. Ich habe ihn einmal gesehen und ihr wisst genau, welche Szene ich meine. Danach wollte ich den Film nie wieder gucken. Und habe es seitdem auch nicht getan.
Und danach hat er halt eben 30 Days of Night gedreht und wer dachte, okay, danach hat der David Slade bestimmt den nächsten Horrorkracher gedreht. Das hat er auch. 2010 hat er nämlich Eclipse bis zum Abendbrot, gedreht. Den dritten Twilight-Film. Und ich habe hier alle Twilight-Filme gesehen und die sind alle scheiße, aber seiner ist der beste.
Ist das jetzt eine Auszeichnung dafür? Also in der Scheißigkeit was Gutes sehen? Oder
wie muss ich das mal jetzt so werten? Der dritte Twilight ist halt scheiße, aber er ist nicht richtig scheiße. So kann man es vielleicht sagen. Okay. Und danach hat der Mann halt wirklich viel fürs Fernsehen gemacht. Er hat Episoden von Breaking Bad inszeniert, von Awake, von Hannibal, von Crossbone, von American Gods und hat auch Black Mirror-Folgen gedreht, unter anderem auch dieses interaktive Bandersnatch. Und hat danach tatsächlich, soweit ich das sehe, keinen Kinofilm mehr gedreht. Und das finde ich schade.
Ja.
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 Also der Mann,
sieht man das Potenzial.
Ich kann jetzt natürlich nicht über Eclipse bis zum Abendrot sprechen. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich weiß nicht.
Ah, sehr gut. Nächster Thekencast.
Vergiss es. Ey, ganz ehrlich, dann bin ich auch raus. Dann bin ich weg.
Du hast ihn noch nicht mal gesehen.
Nee, ich habe keinen davon gesehen, zum Glück.
Hör auf dein Herz, Kühne. Hör doch einmal einfach auf dein Herz.
Mhm. Wenn ich nicht irgendwann dazu gezwungen werde, diesen Film zu gucken, dann werde ich ihn mir sehr wahrscheinlich auch nicht angucken.
Wobei, ich muss mit Alan und Andrea reden.
Hör bloß auf. aber der Mann kann was. Also er hat interessante Ansichten an das Ganze. Und glaube ich, wenn er das richtige Drehbuch bekommt, jetzt zum Beispiel wie 30 Days of Night oder auch eben vorher Hard Candy, da kann der richtig was draus machen. Ob ich jetzt schon in der Zeit von einer eigenen Handschrift sprechen will bei ihm, weiß ich nicht. Dafür ist das dann doch alles ein bisschen zu unterschiedlich gewesen. Aber er ist auf jeden Fall fähig, was Gutes daraus zu holen aus Bildern. Also er weiß, wie Bilder arbeiten können. Und das finde ich erstmal immer gut für einen Regisseur.
Also ich finde halt bei seinen 2 Filmen jetzt, also wie gesagt, Twilight nehme ich da halt komplett raus, weil ich glaube, da war halt einfach nur, hier setzt sich hin, sagt Action und Cut und dann kriegst du dein Geld. Finde ich, dass er gut kann, er kann dieses Erdrückende gut inszenieren. Ja, dieses Ausweglose, was du bei Hard Candy hast, genauso wie bei 30 Days of Night.
Ja, und da wollte ich nämlich auch noch drüber sprechen. Ich finde ja so im Mittelteil des Films, so im zweiten Drittel, ist es ja auch schon fast ein Kammerspiel, das Ganze, ne? Also da empfinde ich auf einmal gar nicht mehr unbedingt nur, dass es ein Horrorfilm ist, sondern da habe ich schon mehr fast das Gefühl, dass ich mich da in so einer Art Kammerspiel befinde, weil sich ja wirklich nur in ganz, ganz wenigen Orten aufhalten. Was ich aber nicht schlecht finde. Also ich finde irgendwie, der Film hat, obwohl der so viele Versatzstücke drin hat von blutigem Horror, du hast ein paar wirklich gute Actionsequenzen dabei, du hast gute Spannungssequenzen dabei, aber eben auch ruhigere Passagen, wobei ruhig, aber nicht gleichzusetzen ist mit langweilig.
Ja, ist eher ein Luftholen. aber auch um wieder neue Spannung zu erzeugen. Also wenn du siehst, dass der Demente da, hier der Opa da, auch mit auf dem Dach ist, weißt du, das wird noch böse enden.
Ja, aber auch da fand ich es nicht übertrieben. Also nicht, jetzt habe ich eben einen dementen Opa da und ich habe damals, ich weiß noch, im Kino habe ich dann mit diesen ganz klassischen Tropes gerechnet, so, oh nein, wir müssen jetzt alles tun und wir müssen jetzt irgendwie für ihn da sein und also ein Käse da. Nee, die sagen, Opa, deine Frau ist tot, du musst hier bleiben. Okay, okay. Und als er dann geht, passiert es ja auch relativ ruhig, ohne das ganze Tamtam, ohne das ganze Klischee-Überladene, was du eben sonst häufig dann bei amerikanischen Horrorproduktionen oder sowas hast. Ne? Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Übrigens wurde der Film ja gedreht in den Nachwirkungen von Herr der Ringe in Neuseeland. Und sie haben sich sogar Hilfe geholt von der Universität von Neuseeland, weil sie haben diese Vampirsprache extra für den Film entwickelt von Linguisten.
Dick. Jana. Chakara. Upir. Chakara.
Ich bin hin und her gerissen. Ich finde sie zum einen irgendwie interessant und sie hilft dabei, dieses Mythologische, dieses Unbekannte so ein bisschen nochmal hervorzuheben. Zum anderen glaube ich tatsächlich, dass der Film vielleicht auch ohne diese Sprache auch wunderbar funktioniert hätte.
Meinst du, wenn die gar nicht gesprochen hätten oder wenn die normal Englisch gesprochen hätten?
Ich glaube sogar, es wäre für mich persönlich ein bisschen furchteinflößender gewesen, wenn die sich nonverbal unterhalten hätten. Einfach mit Blicken.
Oh, ich finde, das hat was wunderbar, auch dieses so bestialisch-archaische, so eine Sprache wie von, keine Ahnung, vor zigtausend Jahren gibt den mehr so das Höhlenbewohnerartige.
Also bayerisch.
Nee, also in dem Fall bin ich voll und ganz bei Max. Also mir hat, wenn die jetzt nur da gestanden hätten, weil sie natürlich auch irgendwie Pläne aushecken, weil sie, du merkst ja, dass sie nicht, also sie sind Bestien, keine Frage. Aber sie sind Bestien, die genau wissen, was sie tun können, um ihre Beute noch effizienter zu bekommen. Und da hätte ich es komisch gefunden, wenn die sich nicht in irgendeiner Art und Weise unterhalten hätten. Und wenn eben nur mit Blicken gesagt wird, ey, Scholle, geh du mal dahin und du gehst mal dahin, hätte ich es, glaube ich, irgendwo
jetzt stell ich mir vor, wie die Vampire so heimlich mit Walkie-Talkies so kommunizieren. Scholle 1 an Biber 14. Scholle 1 an Biber 14.
Aber man muss auch sagen, man hat auch so ein bisschen so einen Kontrast, ne? Also hier der Danny Houston als Obervampir, spricht dann von, der Mensch kann nicht begreifen, wenn er eine Macht irgendwie vor sich hat, die mächtiger ist als er, dann versucht er sie zu zerstören oder was weiß ich was. Also kommt fast mit so philosophischen Sprüchen um die Ecke und das restliche Rudel kann keinen einzigen Piep-Papp sagen, sondern nur ja, und das ist so ein bisschen, wie kommt das? Warum ist der eine so viel, ich sag mal, intelligenter oder dürfen die anderen einfach nur nicht reden, weil er der Oberchief ist und das nicht erlaubt?
Ich Schweigefuchs. Weiß nicht
genau. Ja. Ja. Aber, also das fand ich war so ein bisschen... Ja.
Aber mal eine Frage. Was glaubt ihr, machen denn die Vampire außerhalb dieser 30 Tage, also den anderen 11 Monaten? Sitzen die dann einfach irgendwo in der Arktis oder Antarktis rum und lassen sich den Hintern zufrieren?
Nee. Du hast doch am Anfang gesehen, dass die von diesem großen Eisbrecher kamen. Die waren ja vorher irgendwo anders. Also die werden irgendwie von...
Ja, aber gehen die da wieder zurück?
Ja, die werden zurück auf ihr Schiff gehen. Die haben ja scheinbar auch menschliche Helfer dabei. Die hatten ja mit Ben Foster oder wie im Film heißt, Du der Fremde, hatten sie ja jemanden, der ihnen geholfen hat. Und ich kann mir das schon vorstellen. Und jetzt, wenn die das Dorf dann eben leer gesaugt haben, dass die dann sagen, gut, nächste Stadt. Und ich hatte auch die ganze Zeit nur das Gefühl, dass das jetzt ein schon fast glücklicher Zufall war, dass die eben in Barlow gelandet sind, um da eben diese 30-tägige Nacht zu machen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt von denen geplant war oder dass da irgendwie vorher irgendwie die das gewusst haben oder sowas.
Also ich meine, das sind ja schon eigentlich ziemlich spezifische Vorbereitungen, die da getroffen wurden, dass die Handys etc. Platt gemacht werden, dass die schon von der Welt abgekapselt werden. Und wenn man sich überlegt am Ende, dass die Pipeline zerstören, um alles abzufackeln, scheinen die schon auch so ein bisschen einen Masterplan zu haben, wie sie das Ganze vertuschen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die ein bisschen mehr Planung hatten.
Kann man sich so vorstellen, dass dann auf diesem Boot oder Schiff, wo die halt hausen, dann dieser Marlo sagt, Leute, pass auf, geile Idee, gestern im Schlaf gekommen. Pass auf, komm es. Ne? Also, da ist es demnächst für einen Monat dunkel, nur Nacht. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, wir sind Vampire, das heißt, Nacht ist voll unser Ding. Und da sind total viele Menschen. Und die kann man ganz einfach von der Außenwelt abschneiden. Und dann können wir die voll aussaugen. Und Überraschung, wir sind Vampire und Aussaugen ist voll unser Ding. Ja, also, wer wacht mit?
Ja, aber wobei, ich finde, es lässt ja eigentlich ganz, ganz viel Spekulation offen. Ne? Es kommt ja nicht mehr irgendwie eine Nachricht, dass ein anderes Dorf im letzten Jahr abgefackelt wurde, während der letzten 30-tägigen Nacht oder so. Das ist ja tatsächlich was, wo man sagen muss, da lassen sie ganz viel offen, da kann man viel hineininterpretieren und das gibt denen auch nochmal mehr Mystik. Ja? Ob die jetzt von diesem Eisbrecher da wirklich kommen oder ob die in irgendeiner Eisgruft das ganze Jahr hausen, wer weiß.
Aber fandet ihr das schlimm? Also mir hat sogar sehr, sehr gut gefallen, dass eben die Vampire in dem Fall gar nicht kaputt geredet worden sind. Du hast es ja häufig bei irgendwelchen Vampir- oder bei Monsterfilmen oder sonst irgendwas, wo da noch minutenlang drüber gequatscht wird. Ja, die kommen eigentlich aus Bhopopalswana und da ist irgendwann mal irgendein Medizinmann gewesen, der die
Feinde. Weißt du, welcher Film das am allerbesten löst? Am allerbesten? Vom Last Till Dawn. Dort schon gesagt einfach, okay, scheiße, Vampire, Pech gehabt. So.
Ja, ja. Und das ist ja in dem Fall genauso. Also es wird ja nicht, es wird das ja auch nicht so groß in Frage gestellt. So irgendwie, ja, die wussten dann einfach, das sind irgendwelche Biester, haben dann gehört. Haben die das Wort Vampire genutzt?
Habe ich jetzt nicht drauf aufgepasst. Aber was hätten sie sonst nennen sollen? Oh Gott, die Schneemänner greifen an.
Ja, aber da kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt. Sind wir eigentlich Fans davon, dass die Menschen, die sozusagen Vampiren oder Zombies zum Beispiel ausgesetzt sind in einem Film, schon mal von Zombies und Vampiren gehört haben und dann eins und eins zusammenzählen? Oder finden wir es viel cooler, wenn sie sozusagen noch nie was davon gehört haben, was ein Vampir ist, was ein Zombie ist? Ich finde, das ist immer wieder so eine Frage, die sich stellt.
Dadurch, dass die in dem Film nur eine einzige Szene haben, die das irgendwie vermuten lässt, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Weil am Ende ist das Einzige, wo sie wirklich merken oder dann eben gegen Vampire vorgehen, ist eben die Tatsache, dass sie ja irgendwann an die UV-Lampe der Oma gehen.
Ja. Ja. Hätte da der Schritt kommen müssen, mal auszuprobieren, dass es Silber und Knoblauch vielleicht auch bringt? Das ist die Frage.
Ja, aber je nach Vampirgeschichte und Vampirfilm bringt ja auch Silber und Knoblauch nichts. Also,
ich sag dir, nächstes Jahr in Barrow macht den neue Titty Twister auf.
Also ich verstehe jetzt deinen Gedanke daran, aber dass die eben nicht von Anfang an mit Flöcken dann so, ja, ich will das Herz von denen treffen oder so, sondern einfach auf das Viech so lange schießen, bis es dann am Boden liegt oder mit der Axt so lange auf einen preschen, bis das Viech sich nicht mehr bewegt. Verstehe ich, was du meinst, aber empfinde das jetzt nicht als negativ.
Ich hätte einfach Wesley Snipes angerufen.
Ja, aber das, ich meine, es passt ja auch viel besser, ne? Die ganze archaische Auseinandersetzung passt ja auch viel besser zu diesen archaischen Viechern, ne? Also es wird ja viel mehr wie ein Monster behandelt als wie ein Vampir.
Ach, Moment, aber jetzt fällt mir was ein, was deine These fast obsolet macht. Sagt nicht die Melissa George, also die Stella, die noch Ehefrau von dem Evan, also von Josh Hartnett?
Noch Ehefrau
ist. Ja, die lassen sich doch gerade irgendwie scheiden oder sowas. Die sagt doch, das könnten Vampire sein. Es gibt hier diese UV-Lampe, probier es doch aus. Und danach sagt dann doch der Josh Hartnett, okay, ich vertraue dir. Also die sagen ja nicht, wir glauben jetzt daran oder wir sind uns sicher, dass das Vampire sind. Nur wenn die eins und eins zusammenzählen und die trinken eben Blut und rennen in der Dunkelheit rum, warum nicht auszuprobieren, was
ja,
hast du verlieren?
Aber ich glaube, das war genau der Punkt, dass sie sozusagen genau in der Dunkelheit jetzt kamen, genau in der Zeit, wo es die ganze Zeit dunkel ist und Sonnenlicht ihnen halt was ausmacht. Also genau diesen Schluss lässt die Handlung ja zu. Den Schluss zu sagen, ich benutze Knoblauch und Silber, lässt die Handlung gar nicht zu. Zu sagen, hey, die waren die ganze Zeit, wenn es hell war, nicht da und jetzt sind sie auf einmal da, komm, wir probieren es mal mit Licht. Dieser Schluss, der erlaubt der Film.
Ne? Hallo, willkommen in Orbit. Heute Vampire abwehren mit UV-Licht. Da habe ich hier schon mal was vorbereitet.
Ja, von daher.
Wusstet ihr eigentlich, dass es einen zweiten Teil gibt?
Ja. Habe ich nachgelesen und fand ich auch eigentlich eine interessante Handlung. Also so wie, was ich gelesen habe, geht es darum, dass die Überlebenden versuchen, die Welt zu überzeugen, dass es Vampire gibt. Mhm. Und deswegen Touren machen von Ort zu Ort. Das fand ich eigentlich ziemlich witzig.
Ja, ich habe den Film gesehen, der ist scheiße.
Dachte ich mir.
Ich glaube, ich habe den damals ausgeschaltet sogar.
Echt? So schlimm?
Ja, das war gar nichts.
Okay.
Das war gar nichts. Aber ich habe mal eine Frage an euch. Ich habe eine Sache, die mich bei dem Film etwas stört. Und zwar, ich habe in dem Film leider Gottes kein Zeitgefühl. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie da jetzt schon eben 7 Tage auf dem Dach sitzen oder dass die sich 5 Tage in dem Supermarkt aufhalten oder dass die später nochmal 4 Tage in der Polizeistation sind.
Weißt aber der Bart nimmt schon zu, oder? Der Bart nimmt schon zu.
Ja, der Bart nimmt zu, ja, aber dann sind dann aber eben
weißt so du, woran mich, weißt du, woran mich 30 Days of Night in diesen Phasen der Geschichte erinnert? An das Dawn of the Dead Remake.
Ja.
Da gibt's ja auch so diese Phase, wo es einmal nur darum geht, Zeit, sag ich mal, totzuschlagen. Und plötzlich bist du halt ein paar Wochen oder ein paar Monate oder ein paar Tage, du weißt nicht genau, einfach in der Zukunft. Mhm. Und ich, ja, es ging mir ähnlich. Ich war auch jetzt nicht überrascht oder baff, aber ich dachte mir auch so, okay, wie viel Zeit ist da vergangen? Ich muss da aber auch Max zugestehen, ich finde, Josh Hartnetts Bart ist dann ein guter Indikator.
Das schon. Und es wird ja auch eingeblendet. Also du hast ja immer Tag 7 oder Tag 9
Josh
oder so.
Josh Hartnett hat vollen Bartwuchs. 7 Tage später.
Dem hätte ich gar nicht vollen Bartwuchs zugetraut. Ich dachte, der ist so ein glatter Typ wie ich, aber nun gut.
Aber das braucht schon. Also die Einblenden von den Zeiten, das hat schon immer gut gebraucht.
Ja.
Damit man Bescheid hat. Das stimmt. Also von alleine, von der inneren Uhr und von seinem Bart alleine hätte es mir nicht...
Das, was mir nämlich, da gibt's eine Szene, da finden sie den einen Typen, der seine Frau verloren hat, unter dem Haus am 7. Tag.
Ja.
Und der wurde am 1. Tag am Bein verletzt und liegt unter dem Haus. Und da dachte ich so, wenn wir jetzt am Tag 7 sind, der hat doch jetzt nicht 7 Tage einfach im Schnee gelegen und steht dann auf und sagt, ja, ich geh jetzt los.
Du hast doch gehört, was Hartnett am Anfang gesagt hat. Wir leben hier, weil wir es können.
Ja, okay.
Der kann. 7 Tage unter
dem Haus. Warum machst du das? Weil ich kann. Und darauf
ich gehe jetzt mal Vampire töten. Warum erst jetzt? Weil ich es kann.
Ja. Nee, also nach der Logik hätten sie eigentlich alle ein bisschen ruhiger sein können. Ey, wir müssen nur 30 Tage im Schnee verbringen, wo ist das Problem?
Das wäre auch lustig. Stell dir mal vor, da hätte einer so ein Panic Room. Ja, super. Okay, ja, dann sehen wir uns in 30 Tagen.
Ja, stimmt.
Fandet ihr den Film zu lang? Ich meine, für einen Vampirfilm mit 113 Minuten ist das natürlich schon eine stattliche Laufzeit, ne?
Also ich finde ihn halt wirklich am stärksten, wenn er die Bedrohung so anteasert. Dann ist er für mich am stärksten. Und ich muss auch sagen, gerade so diese, ja, so das letzte Viertel ist immer noch verdammt gut, keine Frage. Aber für mich ist das schon der schwächste Teil des Films. Und ich muss auch sagen, ich finde ihn schon, also nicht langatmig, aber ich finde, du merkst schon, dass der vielleicht 5 bis 10 Minuten zu lang ist. Ja.
Okay.
Also ich finde, in der Zwischenzeit hat es ja immer wieder echt auch ganz tolle Szenen. Also ich muss sagen, zum Beispiel, man kann ja sagen, diese oben drin hausen und dann ruhig sein müssen, das ist ja auch ziemlich unaufgeregt, aber das wird dann, finde ich, auch im Mittelteil ziemlich gut aufgelockert mit der Szene, wo sie als Lockvogel durch die Straßen laufen lassen.
Oh, die war schlimm. Finde
ich bombastisch. Die war richtig großartig. Und da muss ich sagen, ist eigentlich für mich das Schwächste und nicht unbedingt die Laufzeit, einfach das Finale vom Film. Also den Kampf zwischen Josh Hartnett und Danny Houston, finde ich, das wird dem Film nicht gerecht.
Es erinnerte mich so ein bisschen an diese eine South Park-Folge, wo es darum geht, dass sich die Väter immer bei den Sportereignissen von ihren Söhnen betrinken und dann prügeln. Und dann dachte ich mir so, okay, je mehr du säufst, desto stärker wirst du so. Es hat mich irgendwie daran erinnert. Ich finde das Ende auch nicht schwach, aber schon, es ist schon der schwächste Part des Films. Ich mag aber irgendwie diese Szene, die letzte Szene, wenn Josh Hartnett sich so in Staub verwandelt. Weil das hat wieder was sehr Klassisches. Also all das, was der Film bis dahin so ein bisschen so von sich gewiesen hat, ja, auch dieses Romantische, das nimmt er jetzt so für die letzte Szene, nimmt er noch für sich mit. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Mhm. Die Szene meine ich auch nicht. Wie gesagt, das ist nochmal ein schöner Abschluss, aber davor die ganze Szene mit in diesem Versorgungshaus und dann mit dem Feuer im Hintergrund, das soll irgendwie dramatisch. Nee, das ist Quatsch. Das funktioniert
nicht. Kann ich aber nicht sagen, dass mich das gestört hat. Und ja, ich finde auch den Kampf Marlow gegen Eben, finde ich ein bisschen, der hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Aber am Ende des Tages frage ich mich auch, welchen welchen logischen Abschluss hätte der Film oder die Situation, in der sie sich befinden, welche hätte der kriegen sollen? Also hätte jetzt Josh Hartnett sagen müssen, der bringt alle Vampire um oder?
Nee, pass auf. Okay. Mein Traumfinale wäre gewesen, alle Menschen freuen sich, am 30. Tag geht die Sonne auf und die Fuzzis sind weg. So. Und dann checken sie, dass es ist halt so, ne, da oben im Norden, wenn dann ein Tag ist, dann heißt es nicht, dass auf einmal wieder ein normaler Tag ist, sondern der geht auch nur ein paar Stunden. Und nach ein paar Stunden ist schon wieder Nacht und dann kommen die Vampire und machen alle doch platt. Das wäre für mich das perfekte Ende gewesen. Weil okay, so ist auf einmal Ende, Sonne und alles ist vorbei.
Na, mein Ende sähe so aus, es wird Sonne, also die Sonne geht auf und die Vampire verziehen sich und Josh Hartnetts Figur ist erschöpft und geht schlafen und wacht am ersten Tag der Dunkelheit wieder auf, denn es ist Murmeltiermonat.
kurz, wir reden die ganze Zeit über Josh Hartnett. Ich finde, der trägt den Film wunderbar. Hm. Und ich muss sagen, ich mag Josh Hartnett in diesen, ich sag mal eher, wo er den gutherzigen, aufrechten, vielleicht auch ein bisschen grimmig, vielleicht auch ein bisschen bebarteten Helden spielt, statt diesen ironisch witzigen Fuzzi. Also hier in der spielt es ja häufig, keine Ahnung, in Lucky Numbers 11 oder hier 40 Tage, 40 Nächte, da ist er ja, hat er auch immer so ein bisschen das Ironische. Aber ich mag ihn eher, wenn er so ein bisschen grimmig ist. Und da hat er mir sehr gut gefallen in 30 Days of Night. Ich kenne ihn noch aus einem anderen Film, Inherit the Viper. Da ist er auch genauso, da fällt er mir auch richtig gut in der Art und Weise.
Das wollte ich noch sagen. Also als ich damals gelesen habe, dass Josh Hartnett mitspielt, beziehungsweise als ich dann auch auf der Leinwand gesehen habe, dachte ich, oh. Weil ich jetzt sagen musste, dass die Rollen, die er vorher hatte, wie du es auch schon angemerkt hast, nicht unbedingt so mir zugesagt haben. Aber ich bin voll und ganz bei dir. Also gerade eben seine ruhige Art und sein, ich denke erstmal kurz über das Problem nach, bevor ich jetzt irgendwas mache, er gefällt mir sehr gut. Also ich finde auch, dass er das Ding auf jeden Fall komplett tragen kann.
Ja. Also mittlerweile hat er nicht mehr die Star-Power wie früher. 2007 war das noch ein bisschen anders. Er scheint ja jetzt so ein kleines Comeback zu haben, weil ihn ja auch Guy Ritchie jetzt entdeckt hat. Oder wiederentdeckt hat. Aber ich sehe das wie Max. Also ich mag diesen Josh Hartnett auch mit am liebsten. Ja. Also ich bin weder großer Fan noch Gegner von ihm, aber ich würde so weit gehen, 30 Days of Night ist wahrscheinlich seine beste Rolle, weil ich ihm jetzt auch abkaufen würde, dass er da dieser Sheriff ist, der eigentlich keinen Bock hat, der kurz vor der Scheidung steht und naja, keinen Bock auch darauf hat, dass jetzt Vampire ihn aussaugen wollen, ist klar. Verdammte Scheidungsanwälte.
Was mir auch sehr gut gefallen hat, korrigiert mich da, wenn ihr das anders seht, aber ich finde das richtig super, dass gar nicht auf die ganzen Schicksale der einzelnen Personen so unbedingt eingegangen wird. Ich finde, das Ding ist einfach von vorne bis hinten straight durch. Du weißt, es gibt irgendwo ein bisschen Zwietracht zwischen den Leuten. Da sind sich nicht alle grün und gerade eben auch Josh Hartnett und Melissa George haben ja da auch ihre Problemchen. Aber es wird den Film über nicht immer wieder aufgewärmt. Denn das fand ich einfach so richtig schön und erfrischend mal wieder.
Ja.
Das Ding fängt an und geht dann einfach straight durch, ohne nötige, nein, aber wir müssen jetzt unsere Probleme klären. Nee, das müsst ihr wahrscheinlich gerade nicht, wenn die halbe Stadt von Vampiren ausgelutscht wird. Ja, aber wir haben doch auch ein Problem. Warum hast du mir damals einen Strafzettel gegeben? Fick dich, sprech mich dann nach 30 Tagen drauf wieder an oder so. Und ja, das gefällt mir sehr, sehr Thema. Gut.
Im Gegenteil, der Typ kommt einfach um die Ecke im genau richtigen Moment. Das ist finde ich, auch eine wunderbare Szene. Ich weiß noch, dass ich den Film, ist lang her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, jetzt vor der letzten Sichtung. Und da gab es diese Szene, wo sie losfahren und die Vampire packen sich das Auto und schmeißen einfach das Auto um. Und sie sind eigentlich umringt von Vampiren. Und man denkt sich einfach nur, okay, es sind so viele auf einmal, wie sollen die beiden da überhaupt rauskommen? Und in dem Moment kommt hier, wie heißt der, Mark Boone Jr. mit seinem, das ist einer der besten Auftritte, wie er mit der Karre einfach die Dinger über den Haufen fährt. Bombastisch. Feiere ich immer noch.
Ja, also wenn Mark Boone Jr. heißt, dann darfst du auch einfach mit dem Truck irgendwo durchfahren. So, der Name ist da Programm.
Ja, nee, das ist schon so ein bisschen so der Typ aus hier, wie heißt es, aus Sons of Anarchy.
Ne? Ja, ja,
Ja. Aber kurze Frage, ich bin ja jetzt nicht so der Stephen King-Experte, aber wir haben ja einen hier, nämlich den Kühne. Ich habe öfters mal gelesen, dass 30 Days of Night Parallelen haben soll zu Salem's Lot. Stimmt das oder das nicht?
Nee, also wahrscheinlich kannst du die sehen, wenn du willst. Bei Salem's Lot geht es mehr darum, dass ja ein Vampir in eine kleine Stadt zieht, die auch irgendwo so, ja, da ist auch nicht viel drumherum, so, die sind auch so ein bisschen unter sich, die müssen dann unter sich mit diesem Problem klarkommen. Das würde ich als Parallele sehen. Aber bei Salem's Lot geht es ja eher darum, dass die nach und nach infiziert werden. Die Vampire versuchen dann auch die Lebenden zu überzeugen, dass es besser ist, ein Vampir zu sein. Und die Vampire sind eben die klassischen Vampire in dem Fall. Also bis auf diese Isolation, die bei Salem's Lot noch nicht mal so arg gegeben ist wie bei 30 Days of Night, sehe ich persönlich da wenig Parallelen. Aber da wird es wahrscheinlich dann auch irgendwelche Experten geben, die sagen, ja, nein, aber du, die Meta-Ebene, ja, okay, weiß ich aber nicht. Also ich sehe nicht viele Parallelen dazu, alleine weil der Vampir schon eine ganz, ganz andere Figur in 30 Days of Night übernimmt als zum Beispiel in Salem's Lot.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, können wir langsam aber sicher mal zur Verabschiedung kommen. Oder habt ihr noch irgendetwas zu 30 Days of Night?
Ich will noch kurz einen kleinen Vergleich wagen. Ich finde, dieser archaische Vampir, wie er hier in 30 Days of Night gezeigt wird, erinnert mich ein bisschen an den intelligenten Zombie.
Interessant.
Ja. So, also nur weil ich eben vor kurzem auch Army of the Dead gesehen habe. Und da sozusagen, die nehmen sich da nicht mehr so viel.
Das stimmt.
Dieser Höhlenvampir und der Las Vegas Zombie, die kommen so zusammen. Da muss ich dann denken irgendwie. Die waren so eine Mischung. So, mein dritter Vergleich damit ist dann noch der Velociraptor.
Blue.
Sind so alle auf einer
Ebene. They move and hurt.
Ich habe aber noch eine Frage an Max. Du hast am Anfang so ein bisschen angeteasert, dass du ein arges Logikloch entdeckt hast oder dass da irgendwo Logikfehler drin sind.
Ja, das ist mein perfektes Ende. Die Nacht kommt ja dann gleich wieder. Der Tag ist eine Stunde. Also nachdem 30 Tage Nacht war, heißt es nicht, dass danach der Tag irgendwie sofort für immer ist, sondern der ist eigentlich mal für eine Stunde und dann ist wieder 23 Stunden Zappenduster. Da können die Vampire aber schön aus ihren Verstecken zurückkommen und wieder Menschen platt machen. Das ist für mich ein kleines Logikloch.
Okay. Ja, okay. Also,
was ein sehr großes Logikloch wäre, ist, wenn dieser Thekencast mit Neubesetzung auf das beliebte Bodycount-Quiz verzichten würde.
Ich hab vor dem Film dran gedacht und hab mir gesagt, boah, du musst mitzählen. Und ich hab's vollkommen vergessen.
Ich habe die Zahl vom Movie Bodycount Board. Also, ne, ich habe jetzt da auch nicht gesessen und habe mitgezählt, aber ich habe eine ganz klare Nummer. Und jetzt die Frage der Fragen, wie viele Leben werden in 30 Days of Night ausgelöscht? Und ich überlasse es dem Kühne, ob er anfangen möchte oder lieber der Max.
Darf ich noch eine Frage davor stellen?
Ja.
Wir wissen ja, wie viele Fuzzis in dem Dorf gelebt haben. Das kommt ja vor. Und wenn wir jetzt sagen, geht es darum, wer gestorben ist, oder geht es darum, wo wir nur sehen, wer stirbt?
Ich habe hier eine Auflistung bei diesem Movie Body Count Board und da steht sehr genau, wer was da tut. Und ich kann dir gerne gleich den Link schicken.
Aber unter uns, nach dem Quiz bitte, ja?
Unter uns, klar. Aber unter uns, Max, ich nehme das nicht so genau, weil ich mache das eigentlich nur jedes Mal, um eine Kühne zu ärgern. Also. Okay, also Max, willst du anfangen oder soll der Kühne?
Ja, also im Prinzip sage ich eine Zahl und der Kühne muss dann überlegen, ob drüber oder drunter.
Er versaut's eh.
Ich sage jetzt mal 43.
Okay.
Also, mein Inneres sagt mir, das ist ja totaler Quatsch. Aber immer wenn ich das sage, habe ich immer Unrecht. Aber irgendwie, die Zahl kommt mir verflucht gering vor.
Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, sie kommt dir verflucht hoch vor. Okay, gut. Go for it.
Oder täusche ich mich da jetzt? Mann, ich hasse dieses Fuck-Modicon-Quiz. Ich sage 59.
Bist du dir sicher?
Nein, natürlich bin ich mir nicht sicher.
Ich sag's dir nur, also Max hat 42 und du gehst gleich auf 59.
43.
Also selbst 42 ist schon verdammt viel.
Weißt du was, ich will ja nicht langweilig sein, aber ich irgendwie habe ich im wahrscheinlich ist es sogar weniger als 43, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das sind mehr, dass du mehr siehst, gerade bei dieser Kamera, bei dieser langen Kamerafahrt.
Bist du da ganz sicher?
Ja, 59, so.
Es sind 67.
Eine neue Ära beginnt. Ein neuer Mitstreiter im Thekencast, ein neuer Sieger beim Bodycon-Quiz. Max, okay. Es tut mir leid, aber ich freue mich gerade tierisch.
Oh, das ist so schön für dich.
Ja, vielen Dank. Oh,
das, vielleicht musst du das umschneiden und noch davor reinpacken. Wir haben aber eine Frage nicht geklärt. Und zwar hatten wir noch am Anfang in den Raum geworfen, ist jetzt eigentlich 30 Days of Night irgendwo so ein, vielleicht so ein verkappter Geheimtipp, den einfach zu wenig Leute kennen? Oder ist es einfach gerade für uns drei, dass der Film einfach nur unseren Nerv trifft? Oder wie seht ihr das Ganze?
Ich finde, der Film ist tatsächlich in seinem Untergenre des, ich nenne es mal, bestialischen Vampirs, geradezu, naja, einmalig ist übertrieben, aber schon der wichtigste Vertreter. Und deswegen finde ich, ist es auf jeden Fall ein verkapptes Must-See.
Für mich ist das ein sehr guter Film, aber ich kann ihn, oder ich würde ihn nicht bei Meisterwerk verordnen und auch nicht bei Kultfilm. Es ist einfach nur ein sehr guter Genrefilm. Das kann es ja auch geben. Nicht jeder gute Film ist automatisch ein Kultfilm, weil für einen Kultfilm hat er einfach, also keiner redet mehr so richtig über diesen Film. Also ich sehe es oder ich merke es halt, wenn der Film zur Sprache kommt, dass dann viele wirklich sagen, die dem Genre auch aufgeschlossen sind, ey, der war wirklich gut, es war ein feines Stück. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das jetzt so ein Film ist, der so Nachwirkungen hatte oder so ein Kult-Following wie, ja, sagen wir mal ganz krass, sowas wie American Werewolf. Das ist der, hat der Film einfach nicht. Muss er aber auch gar nicht. Es ist einfach ein sehr, 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 sehr guter und stilsicherer, atmosphärischer, blutiger Horrorfilm. Mhm. Also, und mehr muss es nicht sein.
Sehr schön gesagt, Stu. Also ich sehe es genauso. Ich finde tatsächlich, dass er in seinem Genre, generell so dem Genre Vampirfilm, da gehört er wirklich zu den Besten in meinen Augen. Also ich mag den wirklich sehr. Aber es fehlen dann doch so ein bisschen diese komplett erinnerungswürdigen Sachen. Also der Film hat sehr, sehr viele Schauwerte, sehr, sehr viele starke Szenen, gute Szenen. Aber tatsächlich vergesse ich den manchmal. Und warum auch immer, dann ich nehme jetzt einfach mal ein passendes Beispiel wie From Dusk Till Dawn. Den habe ich viel häufiger im Kopf, wenn ich irgendwie an Vampirfilme oder sowas denke. Wobei ich jetzt gut...
Ganz ehrlich, pass auf. From Dusk Till Dawn ist für mich ganz klar ein Kultfilm.
Ja.
Aber dem bin ich überdrüssig geworden. Ich kann den nicht mehr sehen. Das ist ein super Film, gar keine Frage. Aber du kriegst mich mit Dusk Till Dawn nicht mehr hinterm Sofa hervorgelockt. Mit 30 Days of Night aber schon.
Ja, ich weiß, dass du den Film nicht mehr gucken kannst, weil ich den mal für den Thekencast vorgeschlagen habe und du sagtest, nein! Mehr hast du auch nicht gesagt, außer nein. mich würde aber tatsächlich freuen, wenn wir hier zumindest mit dem Cast so ein, zwei Leute noch erreichen, die dem Ganzen nochmal eine Chance geben oder sich den auch nochmal angucken, weil ich glaube schon, dass der Film mehr als sehenswert ist. Und wenn man sich mit dem Vampirfilm anfreunden kann, und zwar nicht nur mit irgendwelchen romantisierenden Vampirfilmen, sondern vielleicht auch eher mit den etwas härteren oder böseren Vampirfilmen, finde ich schon, dass es ein Must-See ist. Kein Kultfilm, kein Meisterwerk, aber wirklich, wie du sagtest, du ein sehr, sehr, sehr gelungener Genrefilm, der sich wirklich nicht verstecken braucht und leider, leider irgendwie zu oft übersehen wird in meinen Augen.
Ja. Und wisst ihr was? Genau diese Wertung passt auch zu diesem Podcast, der jetzt zu Ende geht. Also nicht für immer, aber diese Folge hier jetzt geht hier zu Ende. Ich finde, das war jetzt kein Kult, was wir abgeliefert haben, auch kein Meisterwerk, aber es war wirklich gut. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt los und saugen mal ein paar Dorfbewohner aus. Ne?
Darf ich erst einmal ein Bier austrinken?
Ja, oder halt Bier, Dorfbewohner, wo ist der Unterschied?
Ja,
ich bedanke mich da draußen für euer Interesse. Ich wünsche euch viel Spaß mit den anderen Podcasts und Inhalten für Movie Break. Denkt dran, Movie Break findet ihr bei Instagram, Twitter und Facebook. Wir werden in Zukunft wiederkehren. Wie gesagt, Max ist jetzt ganz neu im Team. Ich freue mich sehr, dass er das getan hat. Der Vollidiot. Ich sage tschüss, dann darf der Kühne tschüss sagen und dem Max gebührt das letzte Wort. Tschüss.
Ja, tschüss, Max. Es freut mich, dich jetzt bei uns begrüßen zu dürfen und es hat mir wieder, wie bei Deep Blue Sea, sehr, sehr viel Spaß gemacht und freue mich da auf die weitere Zusammenarbeit. Du mit dir, mein kleiner Kuschelbär, da ist es immer schön. Und ja, hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht ganz so lange brauchen, bis wir wieder auf Sendung gehen. Und mir bleibt auch nichts anderes zu sagen, außer tschüss an alle Zuhörer. Und Benji, danke nochmal fürs Bier. Prost.
Ja, ihr Lieben, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass ich dabei sein werde. Es war mir eine Ehre und ich freue mich aufs nächste Mal. Und auf viele weitere gute Filme. Macht's gut.
According to the experts in such matters, if you drink,
go to the movies each week.
Here,
a few drinks
bring out the best in your personality.